Was wäre so dein allergrößter Geldalbtraum, Saidi?
Allergrößter Geldtraum, außer dass die Weltwirtschaft irgendwie vor die Hunde geht, wäre, dass ich irgendwie ein leider etwas grammatisch übersehen habe in meiner Altersvorsorge und irgendwie da, also irgendwo Geld so quasi in so einem versteckten den Abfluss runtergeht, dass ich einfach nicht wissen konnte. Weil das Schlimmste ist ja das, was du sozusagen meinst, du weißt es, aber es ist wirklich in Wirklichkeit nicht so.
Oder wie ich es formuliert würde, in der Rente abgezockt werden.
War auch schön, ja. Wenn du es nicht mehr erinnern kannst, wenn du keine Chance hast, mehr in der Zeit das zu aufzuholen.
Will, glaube ich, niemand. Es gibt aber tatsächlich ein Risiko, dass einem das passieren kann. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil es um eine ziemlich beliebte, also ich würde sagen, ziemlich weit verbreitete Altersvorsorge geht. Und welche das ist und was das Problem ist, darüber reden wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Und wir verraten dir auch, was du unbedingt tun solltest, um dich davor zu schützen. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, die Altersvorsorge machst du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, wahrscheinlich hoffentlich per ETF, zumindest predigt das Saidi hier quasi
Nicht nur ich, aber ja.
ohne Unterlass, aber so in unserem Setting hier. Und das ist ja schon mal top. Es kann aber natürlich sein, dass du einen Riester-Vertrag hast. Haben sehr, sehr viele Leute, ich weiß die Zahl gar nicht, es sind.
Ich glaube, wir sind noch so bei knappen 20 Millionen. Nicht ganz, aber sowas in der Größenordnung. Werden auch, glaube ich, lange Zeit immer weniger, ja, weil immer mehr entweder auslaufen oder gekündigt werden. Ja, viele liegen auch still, aber es gibt schon viele, die da noch was hinten haben.
Und da gibt es tatsächlich eine Sache, auf die man unbedingt achten sollte. Welche das ist, erfährst du gleich. Wir haben davor noch eine ganz, ganz kleine schlechte Nachricht. Und zwar, wenn du unseren Podcast auf Spotify hörst oder schaust, dann kann es sein, dass du personalisierte Werbung ausgespielt bekommst, auch wenn du zum Beispiel Premium-Nutzerin bist. Dagegen können wir jetzt leider nichts machen, was für uns natürlich ärgerlich ist, weil bei Finanztipp gibt es ja keine Werbung und das bleibt auch weiterhin so.
Absolut. Und das ist mir auch wichtig, zu erklären, ja, dass erstens wir nicht bestimmen, welche Werbeclips da kommen. Und übrigens, wir haben auch nichts davon. Ja. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier den Premium-Deal mit Spotify oder so hätten, wo dann irgendwie uns Werbung dafür ausbezahlt wird. Nee, wenn du tatsächlich während dieses Podcasts, während Geld ganz einfach Werbung holst, dann hat da nur der entsprechende, also nur die entsprechende Plattform was davon. Aber wir bei von Finanze wissen auch gar nichts davon. Ich könnte dir nicht mal sagen, ne, ob das jetzt der Fall ist bei unserem Podcast oder nicht.
Und bei Finanztipp gibt es auch weiterhin keine Werbung. Die einzige Werbung, die wir machen, ist, dich wie so oft darauf hinzuweisen, dass du die Gelegenheit nutzen kannst und Saidi oder seinem Kollegen Hermann deine detaillierten Fragen zu deinem Fall stellen kannst, zum Beispiel zu deiner Altersvorsorge oder deinem Riester-Vertrag.
Genau, das machen wir relativ regelmäßig, meistens ein bis zweimal im Monat in einem Finanztipp-Expertengespräch. Da freue ich mich immer sehr drauf, mit unseren Unterstützern und Unterstützern persönlich von Angesicht zu Angesicht, nämlich in einem Videocall zu sprechen und da auch Fragen zu beantworten.
Und wie du Unterstützerin oder Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz einfach in dem Link unten in den Shownotes. Dann machen wir mal weiter mit der Rente bzw. den Riester-Verträgen. Da gibt es jetzt ein, ja, gar nicht so kleines Risiko, wenn man so einen Riester-Banksparplan abgeschlossen hat. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Riester-Verträgen und der Banksparplan ist eine davon und da droht tatsächlich eine teure Abzocke. Und ich war erst ein bisschen unsicher über dieses Wort, aber auch unser Kollege, unser Altersvorsorgeexperte Martin hat das Wort Abzocke benutzt. Und ich war super überrascht, weil bei unseren Expertinnen und Experten selten so krasse Worte wie Abzocke fallen.
Ja, es ist in dem Fall leider wirklich deutlich gerechtfertigt. Vor allen Dingen, weil es geht hier um Kosten, um Gebühren, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, die im Alter, also in der Auszahlung der Riester-Rente anfallen und gerade eben auch bei Riester-Banksparplänen. Bei Riester-Banksparpläne, heute ist das Produkt, würde ich sagen, praktisch tot, bietet kaum noch jemand an. Aber früher, vor allen Dingen in der Anfangsphase von Riester, war das relativ beliebt und auch von Verbraucherschützern relativ stark beworben, weil es war vor allen Dingen kostengünstig. Eines der größten Probleme bei Riester, nicht das einzige, aber eines der größten Probleme bei Riester war ja, dass die allermeisten Produkte viel zu teuer waren, schlichtweg. Ja, das waren in vielen Fällen teure Rentenversicherungen, die dahinter so einem Riester-Vertrag dahinter gesteckt hatten und die haben einfach allein die Kosten, einen nicht geringen Teil der ganzen Zulagen und staatlichen Förderung aufgefressen. Das war meistens bei Banksparplänen nicht der Fall. Die haben zwar keine große Rendite versprochen, da hat man ein bisschen Zinsen drauf bekommen. Aber insbesondere, wenn es mir vor allen Dingen darum ging, die Zulagen einzusacken, also zum Beispiel, weil ich Elternteil bin und ein oder zwei Kinderzulagen pro Jahr bekomme, war so ein Riester Banksparplan damals vor 10 Jahren und mehr ein ziemlich attraktives Produkt. Vor allen Dingen, weil die Kosten halt so niedrig waren. Aber, darfst du weitermachen?
Ja, es ist, es gibt jetzt halt diesen einen großen Kostenbatzen, der halt genau beim Übergang in die Rente kommt. Und das Miese ist, er versteckt sich halt so ein bisschen.
Total.
Also du bekommst, mal angenommen, du hast jetzt so einen Riester Banksparplan. Du bekommst quasi vor dem Ruhestand einen Brief von deiner Bank. Der ist sehr, sehr wichtig und da ist das Angebot für die Auszahlphase drin. Klingt jetzt erstmal toll, ne? Da kommt die Kohle raus. Also top, super Ereignis, so für einen selber. Man hat ja Arbeit und
kommt Geld mal was raus, ne? Kommt mal der Rentenwahl raus, ja.
Problem ist jetzt, in der Rente wird quasi dieses Guthaben in dem Banksparplan früher oder später in so einen Versicherungsvertrag genau überführt.
Es hat normalerweise zwei Teile. Zunächst mal kriegt man, also man darf sich ja so einen riesen Banksparplan erstmal als ein Konto, als ein Sparkonto letztendlich, mehr ist es ja nicht, vorstellen, wo sich das Geld halt ansammelt. Und dann bekommt man halt aus diesem Sparkonto dann eine gewisse Rente ausbezahlt. Da wird aber so gerechnet, dass das Geld halt nur typischerweise, je nach Anbieter kann das unterscheiden, aber typischerweise bis 85 reicht. So, und jetzt ist aber die Bedingung bei Riester, wie bei praktisch allen den typischen, auch vom Staat geförderten Renten, das kann auch zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge sein, da ist es auch in aller Regel bei einer Direktversicherung, ist es auch eine Betriebsrente, eben eine lebenslange Rente, könnte aber auch eine Basisrente sein. Wie auch immer, es ist immer die Bedingung, dass diese Rente lebenslang ist. So, und dann hast du als Anbieter, in dem Fall ist es meistens eine Bank, hast du als Anbieter erstmal das Problem, naja, ich muss ja garantieren, dass diese Rente lebenslang gezahlt wird. Und wenn ich jetzt das Geld einfach bis 85 zum Beispiel aufbrauche und dann der Kunde oder die Kundin länger lebt, ja, dann muss ich das als Bank aus eigener Tasche bezahlen. Das mache ich nicht gerne und ich weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Also, was wird gemacht? Ein Teil des Geldes, typischerweise so 20%, das wäre so ein typischer Wert, ja, die werden nicht in diesen Auszahlplan gesteckt, sondern die werden in eine Rentenversicherung steckt. Also wird ein Versicherungsprodukt abgeschlossen, neu abgeschlossen und diese, man nennt das aufgeschobene Rentenversicherung, zahlt dann zum Beispiel ab 85 eine Rente bis zum Tod weiter. Und so eine Rentenversicherung, das hast du vielleicht von uns von Finanzen bestimmt öfter mal gehört, die sehen wir halt ziemlich kritisch und meistens aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie kostet und zum anderen, weil die Rente, die da hinten bei rauskommt, nicht so richtig schön hoch ist. Jetzt lass uns mal über den ersten Teil reden, nämlich über die Kosten.
Genau, das Wichtige ist jetzt erstmal, wenn dieses Angebot kommt, auf gar keinen Fall ungeprüft annehmen. Also auf jeden Fall genau lesen, am besten auch mehrfach. Und
unverständliches Deutsch, ne? Dann kommt das nächste, aber da muss man leider sich mal mit dem Kleingedruckten beschäftigen.
Warum? Naja, jetzt kommt ja dieser Versicherungsvertrag ins Spiel, selbst wenn du so einen Auszahlplan nimmst, also wo dir das Geld dann gestückelt ausgezahlt wird und da verlangen oder berechnen die Banken halt super hohe Abschluss- und Vermittlungsgebühren. Also im Endeffekt eine Provision dafür, dass sie für dich diesen neuen Vertrag abschließen. Und das sind halt teilweise über 1000 Euro.
Ja, also das ist schon echt Wahnsinn. Und deswegen ist da das Wort Abzocke auch gerechtfertigt. Man kann vielleicht erklären, wo das herkommt, ne? Da wird also praktisch von der Bank, die diesen Banksparplan angeboten hat, zusätzlich einen Versicherungsvertrag abgeschlossen. Meistens typischerweise bei der Versicherung, die zu der Bank auch gehört. Na, also bei einer, ich sag jetzt mal, bei einer Sparkasse in Bayern wäre das dann die Versicherungskammer Bayern. Ja. Oder bei, wenn das eine Volks- oder Raiffeisenbank wäre, wäre das wahrscheinlich eine R&V-Versicherung, ja, dass die dazu zum Konzern gehörige Versicherung ist. So, und es ist halt sozusagen quasi schon üblich, kann man sagen, im Versicherungsgewerbe, im Versicherungsbusiness, dass wenn eine neue Versicherung abgeschlossen wird, dann ist in so eine Versicherung halt eben auch eine Abschlussprovision eingerechnet, die dann der entsprechende Vermittler normalerweise bekommen würde. Und das sind halt eben diese 1000 Euro oder sowas in der Richtung, kann das gut sein, kommt immer auf den Fall an und wie viel natürlich in dem Riester-Vertrag drin ist und so weiter. Es kann auch mal weniger sein, es kann auch ein paar 100 Euro nur sein, aber da ist schon mal was. Der Witz ist natürlich jetzt erstens, dass es überhaupt in dem Sinne gar keinen wirklichen Vermittler gibt. Das passiert ja völlig automatisch. Ne? Du hast diesen Banksparplan und dann wird halt quasi von Gesetzes wegen eine Versicherung abgeschlossen, für die auch noch eine Abschlussprovision fällig wird. Das ist natürlich schon echt heftig, ja. Und zum anderen, wo kommt das Geld her? Na, das Geld geht natürlich aus deinem Guthaben, das du in diesem Riester Banksparplan drin hast, wird das abgezogen. Ne? Das wird einfach, also kommt keine extra Rechnung, die ich dann bezahlen kann oder gegen die ich mich auch wehren kann, sondern das ist quasi, wie Emil es gerade dargestellt hat, im Kleingedruckten da drin und dann wird da irgendwie nach einem System, das natürlich für dich als Verbraucherin oder Verbraucher völlig undurchsichtig ist, eine solche Abschluss- oder vielmehr Abschlusskosten, heißt das ja dann immer ganz neutral, werden da abgezogen.
In meinem Kopf läuft das immer so, so ein bisschen seltsam ab. In meinem Kopf ist das immer so ein bisschen, da sagt dann dieser Bankmann hinterm Tresen zu dir, oh ja, also Sie haben jetzt das bei der ABC-Bank, aber dafür müssen Sie einen Vertrag bei der ABC-Versicherung abschließen. Das können Sie gleich machen. Und dann geht er weg und kommt zurück mit so einer Brille, mit so einer Nase dran auf und bei ihm schließt genau. Dann den Vertrag ab.
Sind Sie nicht der gleiche? Nein.
Die gute Nachricht ist jetzt, wenn du schon Rente bekommst tatsächlich, kannst du dir das Geld rückwirkend zurückholen, was ja erstmal eine super Gelegenheit ist. Warum? Ende 2023 hat der BGH so unklar formulierte Kostenklauseln für unzulässig erklärt, das Aktenzeichen. Dazu stellen wir die in die Shownotes. Und es ging in diesem Urteil, so, wenn ich mich richtig erinnere, um eine Sparkasse. Und es gibt aber natürlich ganz ähnliche Klauseln bei ganz vielen anderen Banken. Das heißt, du hast erstmal gute Erfolgschancen, dir das zurückholen zu können. Und du musst erstmal nicht selber vor Gericht, du kannst vor allem erstmal per Brief widersprechen. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise per Musterschreiben, das wir dir in den Shownotes verlinken. Das ist von unseren Expertinnen und Experten extra vorbereitet. Da sind ganz verschiedene Textbausteine drin, je nach Bank und Klausel und ob du schon in Rente bist oder nicht. Such dir die Formulierung raus. Schickt das Ding ab und dann hast du hoffentlich Erfolg. Wenn nicht, kannst du dich an eine Beschwerdestelle wenden. Die gibt es zum Beispiel für die Sparkassen und für die Volks- und Raiffeisenbanken. Verlinken wir dir auch in den Shownotes.
Und die Erfolgsaussichten sind auch gar nicht so schlecht. Wir haben tatsächlich auch schon einen User, einen Herrn sozusagen, der sich da erfolgreich gegen seine, ich glaube Sparkasse war es auch, zur Wehr gesetzt hat und über 1.000 Euro an Abschlusskosten letztendlich wieder rausbekommen hat. Die wurden, glaube ich, dann seinem Vertrag wieder gutgeschrieben.
Du kannst dich auch sehr gerne bei uns melden. Die Adresse schreiben wir dir auch in die Shownotes, wie es bei dir gelaufen ist. Wir freuen uns da auch immer über Rückmeldungen, damit wir auch Buch führen können, bei welcher Bank das wie gut läuft oder wo es da Probleme gibt.
Vielleicht noch ein Wort zum Rechtlichen. Der Witz an der Sache ist ja, was der BGH da entschieden hat, ist, dass das deshalb nicht rechtens ist, weil das sehr viele Banken halt nicht beim Abschluss des Riester-Banksparplans reingeschrieben haben. Also die haben dann schon vielleicht reingeschrieben, dass da irgendwie Abschlusskosten oder so anfallen können, aber sie haben halt nicht die genaue Summe reingeschrieben. Warum? Weil es aus deren Sicht das halt damals bei Abschluss des Banksparplans noch nicht absehbar war. Das war halt dann in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren oder sowas. Und da konnten sie nicht sagen, ja, wir wissen ja noch nicht, wie hoch die Zinsen dann sind und welche Angebote es gibt, das können wir nicht so genau sagen. Im Umkehrschluss bedeutet das halt aber leider auch rein juristisch gesehen, wenn da ursprünglich vor 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer ihr so einen Riester-Vertrag abgeschlossen habt, genau auf Heller und Cent drinsteht, wie hoch diese Abschlussgebühr ist, dann ist die wahrscheinlich auch rechtens. Das ist das Fiese dabei. Ja, also rein von rechtlicher Seite her. Und da kann man mal wieder sehen, ne, dass leider Riester in vielen Fällen daran krankt, dass es halt so ein komplexes Produkt ist mit so vielen Ins und Outs, mit so vielen Winkelzügen und so weiter, dass es halt für dich als Verbraucherinnen und Verbraucher kaum zu überschauen ist. Und dazu muss man ja sagen, auch wenn das absolut eine Abzocke ist, dass da Abschlusskosten nochmal berechnet werden, die wesentliche Nachricht bleibt, wenn man als Riester-Sparer einen sehr hohen Zuschuss bekommt, ja, wenn man also praktisch mehr vom Staat bekommt, als ich selber einzahle, dann rechnet sich die ganze Geschichte trotzdem. Auch wenn da mal an so einer Geschichte Abschlusskosten, die ungerechtfertigt sind an der Stelle, fällig werden, letztendlich war es dann trotzdem eine gute Geldanlage, auch wenn das total ärgerlich ist, wenn da jetzt irgendwie 600, 800 oder sogar über 1.000 Euro an Kosten nochmal weggehen.
Wann Riester für dich eine Option ist, kannst du auch in unserem Ratgeber super easy nachlesen. Den verlinken wir dir auch in den Shownotes. Was so ein bisschen bleibt und wofür diese Riester-Verträge zu Exemplare stehen, ist schon, dass das ein generelles Problem bei Rentenversicherungen ist.
Absolut. Ne? Also bei Rentenversicherungen, es ist eine ganz komplizierte Geschichte. Also zunächst muss man ja wissen, es gibt ja nicht nur Riester-Sparpläne. Riester wird ja als in alle möglichen Formen angeboten, im Wesentlichen eigentlich als in vier Formen. Es gibt es als Banksparplan, dann gibt es als Fondssparplan, was grundsätzlich wir schon mal gut finden, weil halt Aktienanteil drin ist. Und wenn der Riester-Vertrag auch richtig lange läuft, über 15 Jahre, dann hat man zumindest eine Chance auf eine etwas höhere Rendite. Dann die häufigste Form sind eine Riester-Rentenversicherung. Da kommen wir jetzt gleich noch auf. Das ist sozusagen der Rentenversicherung schon pur gebaut. Und dann gibt es noch Riester-Bausparverträge. Ganz eigenes Thema. So, und eines der Probleme, das ich schon gesagt habe, ist überhaupt Kosten, die da grundsätzlich schon mal bei Abschluss des Vertrages und dann eben auch später mal anfallen können. Auch laufende Kosten sind ein Thema. Aber vor allem ein zweites großes Problem, auf das ich jetzt heute nicht eingehen will, ist, dass da immer eine Garantie eingebaut ist, dass Riester-Verträge immer mindestens das beinhalten müssen zum Abschluss, dass an Eigenbeiträgen plus staatliche Förderung plus Zulage reingeflossen ist. So Garantien kosten eigentlich nur Geld, haben vor allen Dingen in der Niedrigzinsphase die Riester-Verträge echt super unlukrativ gemacht. Ist nochmal ein eigenes Problem, da ist so, steckt so deutsche Sicherheitswahn drin. Ja, es muss immer mindestens das rauskommen, was ich eingezahlt habe. Das wäre ziemlich schlecht, wenn nur das rauskommt, was man eingezahlt hat. Ja, das heißt nämlich, dass es eigentlich weniger ist, weil natürlich die Inflation in der Zwischenzeit zugeschlagen hat. Also hohe Kosten, das Garantie ist das Problem. Und dann eben dieses Langlebigkeitsproblem, ne? Dass man also eine fixe Rente bis theoretisch 100, 110, 120 bekommen würde. Und das führt dazu, dass die Versicherer, soll ich jetzt sagen, noch einen Trick anwenden? Ja, so ein bisschen ist es halb ein Trick und halb eine Notwendigkeit, weil sie damit rechnen müssen, dass man halt steinalt wird. Wir haben uns bei Finanztipp auch gerade wieder damit beschäftigt. Jemand, der heute 30 ist, zu 40%, deutlich über 40% wird er über 90. Und so je nach Männlein oder Weiblein, so bei 98, nur noch so 5% werden wahrscheinlich älter als 98 bis 100. Aber die Versicherung muss sich genau gegen diesen Fall absichern. Die muss sich genau sagen, ja, aber mir darf ja auf keinen Fall das Geld ausgehen und ich will nicht draufzahlen, wenn der Kunde irgendwie 98 oder 100 wird. Und das führt dazu, dass die ausgezahlten Renten, so quasi aus Sicherheitsgründen, nenne ich das jetzt einfach mal, ziemlich niedrig sind. Dass man halt eben deutlich über 90 werden muss, damit man das ausgezahlte Geld überhaupt wieder reinbekommt. Und das hat halt in vielen sieht halt für den Einzelnen so aus, dass man beschissen wird. In der Masse der Leute sozusagen ist das gar nicht so wenig Rente, weil die werden schon relativ alt werden. Aber natürlich hat ein Versicherer an der Stelle dann schon auch immer über die Möglichkeit, über so eine Sterbetafel, wie man das nennt, also über so eine Todeswahrscheinlichkeitsberechnung, ja, Lebensalterberechnung, die halt noch ein bisschen so nach hinten zu strecken, sage ich mal, und die Rente ein bisschen zu drücken. Und am Ende bleibt halt für einen Versicherer, der natürlich auch kommerziell arbeitet, leider dann halt auch immer ein bisschen was übrig. Und am Ende macht das halt gerade so langlaufende Renten in vielen Fällen ziemlich unattraktiv. Aber nochmal, wenn das bei dem gesamten Ding, das Geld, was drinsteckt, zu mehr als 50% nicht von mir selber kommt, sondern vom Staat, insbesondere weil ich zwei Kinder, also das ist der klassische Fall, ich habe zwei oder mehr Kinder und zahle als ein Elternteil da ein, dann hat sie es trotzdem gerechnet. Auch wenn ich mir denke, ach Gott, da kommen jetzt nur, weiß ich nicht, ja, das denke ich mir irgendwas aus, 113 Euro Rente im Monat raus, das wäre wahrscheinlich noch gar nicht so wenig, ja, schön, hätte ich mir mehr gewünscht, aber von den 100, jetzt mal im Beispiel 113 Euro Rente kommen halt dann hoffentlich in einem guten Fall irgendwie, weiß ich nicht, 60, 70 Euro eigentlich gar nicht von mir selbst, sondern vom Staat.
Ich habe das selber bei mir letztens so ein bisschen rausgefunden, wie das so läuft, wie die Versicherer das berechnen. Ich habe nämlich bei meinen bisherigen Jobs hatte ich eine BAV, bei einem Anbieter, das heißt, ich konnte auch trotz Jobwechsel in die gleiche BAV weiter einzahlen. Und das Modell war jetzt gar nicht so verkehrt, aber man bekommt ja dann auch, jetzt bekomme ich ja immer jährlich diese Übersicht, wie viel Guthaben da drin ist und wie viel ich dann zum Rentenbeginn ausgezahlt bekomme. Und da hat man die Wahl zwischen einer Einmalzahlung oder einer Rentenzahlung bis zum Tod.
Das gibt es bei Riester übrigens nicht. Bei Riester nur Ergänzung, da kannst du dir am Anfang 30% einmalig auszahlen lassen. Muss man aber auch, genau wie die Rente, natürlich versteuern. Das ist nicht 30%, die sind nicht steuerfrei.
Und ich habe mir dann gedacht, so, okay, jetzt rechne ich doch mal aus, wann ich quasi Plus mache mit diesen monatlichen Zahlungen. Und wenn ich mit 67 in Rente gehe und ich 97 werde, das heißt, ich bin 30 Jahre Rentner, bin ich im Vergleich zur Einmalzahlung immer noch im Minus, wenn ich die Rente nehme.
Daran sieht man, wie auch, das muss man wirklich so sehen, wie auf Seiten des Versicherers halt auch, wie viel Unsicherheit da eingepreist ist. Ne? Weil der Versicherer sozusagen sagt, oh ja, da könnte in der Zwischenzeit Krebs geheilt werden. Okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber sozusagen die Sterblichkeit könnte nochmal deutlich zurückgehen. Es könnten deutlich mehr Menschen geben, die älter werden. Also baut man da alle möglichen Sicherheitsschranken ein. Und es ist natürlich auch eine Sicherheit, das verkaufen die natürlich auch, zu sagen, hey, du kannst jetzt wirklich, lieber Emil Nefzka, steinalt werden und du kriegst immer noch Geld von dem großen blauen Versicherungskonzern, der mit A beginnt und mit Z aufhört. Aber das ist ja überall so gesagt. Das ist natürlich auch das Sicherheitsargument. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass natürlich trotzdem ein signifikanter Anteil der Leute natürlich früher verstirbt und dann ist das Geld futsch.
Vielleicht passiert es auch und wir werden wie in Futurama, dass ich so ein Kopf in so einem Glas bin.
Okay, gut. Das lebende Emil-Gehirn. Wollen wir das? Willst du das, liebe Nutzerin, lieber Nutzer? Wir werden sehen. In 40 Jahren mehr dazu. Nein, ein bisschen mehr noch.
Geld ganz einfach Folge 300.000.
Oh, ernst einmal. Herr Niefzger, was sagen Sie denn im Glas dazu? Okay, jetzt reicht's auch wieder.
Wenn wir nochmal kurz auf Riester zurückschauen, ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, jetzt sagen wir, du bist schon in so einem Riester-Banksparplan drin und jetzt weißt du, oh, da kommen irgendwann diese miesen Abschlusskosten und vielleicht sind die bei mir sogar wasserdicht formuliert. Was bleibt jetzt? Naja, eigentlich doch Variante 1, würde ich sagen, ist den Riester-Vertrag zu wechseln.
Genau, also erstmal muss man sich selber vor Augen hören, ist mein Riester, also bin ich grundsätzlich ein lukrativer Riester-Sparer oder nicht? Und die einfachste Möglichkeit, das festzustellen, ist halt sozusagen, wie viel zahle ich ein, wie viel zahlt der Staat ein? Also ein klassisches Beispiel nochmal ist, wenn ich zwei Kinder habe, da laufen zwei Kinderzulagen rein, dann lohnt sich das in aller Regel. Bei einem Kind ist es schon ziemlich grenzwertig. Es ist auch dann grenzwertig, wenn ich Single bin, also keine Kinder habe und halt sehr viel von der Steuer wieder bekomme, weil ich halt relativ viel verdiene. Dann muss ich aber auch damit rechnen, das ist auch immer wichtig, dass ich von dem, was da schön auf dem Papier steht, von den ganzen Bruttozahlen, die da auf der Abrechnung stehen, ziemlich viel Steuerwert zahlen müssen. So, aber wenn ich jetzt mal grundsätzlich sage, hey, ja, Riester lohnt sich für mich, zum Beispiel, weil ich zwei Kinderzulagen bekomme, dann ist es halt so, dass ich auf so einen Banksparplan in aller Regel ziemlich wenig Zinsen bekomme. Und dann kann man sozusagen darüber nachdenken, wie du sagst, den Riester-Vertrag zu wechseln, das zu übertragen, das kostet dann einmalig was. Da haben wir relativ vernünftige Angebote auf unserer Webseite. Dazu muss man auch sagen, dass es da eine kleine Unsicherheit gibt, nämlich es steht ja eine Riester-Reform an. Und die kann man eventuell auch abwarten. Aber ich würde auf jeden Fall mir abspeichern, hey, mein Produkt lohnt sich nicht mehr, weil es total überhaupt gar keine Zinsen mehr gibt. Das ist auch das Problem, dass viele Banksparpläne heute noch total niedrig verzinst sind. Ja, da gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, zum Teil unter 1% Zinsen, wobei ja da draußen auf einem normalen Tagesgeldkonto ja schon mehr als, oder nicht normal, auf einem guten Tagesgeldkonto schon mehr als 3% Zinsen gibt.
Und man kann ja auch, wenn jetzt, sagen wir, dein Riester-Guthaben ist relativ gering, also so unter 10.000 Euro, das da drauf ist, und dann wäre zum Beispiel, kündigen ist ja generell eine schlechte Option, weil du verlierst ja alle Zulagen und musst das zurückzahlen und die ganzen Steuererleichterungen. Wenn du jetzt unter 10.000 Euro bist, dann ist es doch auch eine Option, einfach den ruhen zu lassen, also nicht mehr einzuzahlen und dann zur Rente diese Kleinbeitragsregelung zu nutzen und sich das auf einmal auszahlen zu lassen.
Genau, also ruhen lassen halt nur dann, wenn du der Meinung bist, das lohnt sich für mich, die ganze Sache nicht mehr. Also sozusagen, du bist kein sinnvoller Riester-Sparer, also du bist halt einfach Single mit einem durchschnittlichen Einkommen und so weiter, dann lohnt sich das nicht, das dann liegen zu lassen. Und wenn du dann, Gesetzesstand heute, ja, das wissen wir natürlich alles nicht, wie das irgendwie in 20 Jahren oder so aussieht, wenn du dann unter 10.000 Euro, das ist so der Richtwert, vom Vertragsvolumen her bist, dann kommt da so eine kleine Rente raus, ja, das wären ja dann wahrscheinlich unter 30 Euro im Monat oder irgendwas in der Richtung, ja, dass ich dann das auf einmal abgefunden werde. Das heißt, dann wird mir doch der ganze Riester-Vertrag auf einmal ausgezahlt. Das muss ich dann wahrscheinlich beantragen. Aber auch Achtung, auch die, sagen wir mal, 8.000 Euro oder was auch immer da drin sind, jo, brutto. Auch die werde ich noch versteuern müssen. Da ist wieder der Tipp, das dann zu machen im ersten Jahr, wo ich voll Rentner bin, weil da mein Steuersatz in aller Regel deutlich niedriger sein wird als im letzten Jahr, wo ich noch gearbeitet habe.
Wie groß würdest du sagen, ist der Unsicherheitsfaktor durch die Riester-Reform? Also es wird sich schon was ändern, aber es wird jetzt nicht wahrscheinlich alles auf Neustart gesetzt.
Genau, also insbesondere, ich werde meine alten Konditionen so gut wie sicher nicht verlieren, ja, weil dagegen würde sofort alle möglichen Klagen eingehen. Ja, die können jetzt nicht das Gesetz so verändern, dass ich das, was ich bisher hatte, dass sich das verschlechtert sozusagen. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass wir irgendwie hoffentlich, das muss man ja so sehen, hoffentlich für bestimmte Fälle, bestimmte Gruppen und so weiter bessere Regelungen sehen werden, vielleicht auch Produkte mit niedrigen Kosten, das wäre wünschenswert, und dass ich dann halt in so ein besseres Produkt wechseln kann. Das ist aber alles sehr unklar heute und es wird sich auch aus meiner Sicht nicht dramatisch was ändern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt sage, ich will da jetzt unbedingt jetzt raus, ja, mach jetzt einen Wechsel und so weiter, dass ich damit dramatisch was verpasse, glaube ich nicht. Abgesehen davon, das ist wieder das Gute bei Barista, ich kann ja dann später nochmal wechseln. Ich muss nur aufpassen, dass ich bei dem ganzen Wechsel nicht dauernd neue Gebühren oder keine hohen neuen Gebühren zahle, die dann irgendwie mein Guthaben auffressen.
Ich würde sagen, was vor allem auch super wichtig ist bei dem Thema für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, falls du jemanden kennst, der so einen Banksparplan hat, also zum Beispiel deine Eltern oder deine Großeltern, erzähl denen davon, dass sie sich diese Gebühren zurückholen können. Ja. Also das ist auch wirklich was, wo wir so ein bisschen auf dich als Finanztipp-Botschafterin oder Finanztipp-Botschafter zählen, da auch auf Leute zuzugehen, von denen man weiß, hey, mein Onkel hat so einen Riester-Banksparplan. Ich frage den mal, ob der diese Gebühren zahlen musste und ob er sich die nicht zurückholen kann. Weil
also dann ganz klar mein Appell an dich, die du jetzt zuschaust oder zuhörst, ja, bitte sei da Finanzbotschafter, Finanztipp-Botschafter an der Stelle auch, ja. Überbring mal so eine gute Message tatsächlich an Leute, die du kennst, weil das ist einfach, das geht einfach nicht, ja, dass die da mal so nebenbei nonchalant im Kleingedruckten sozusagen nochmal, was weiß ich, 800 oder 1000 Euro Gebühren einsacken. Ich meine, in so einem Vertrag ist in aller Regel eh schon nicht so viel drin, ja, und dann nochmal da irgendwie dreistellig, vierstellig was abzuziehen, das geht einfach gar nicht.
Und es ist natürlich auch für die Leute wirklich einfach, das mit unserem Musterschreiben zu erledigen. Oder du kannst ihnen auch super easy damit helfen.
Und das Musterschreiben soll natürlich auch so ein bisschen die Message sein. Das gilt übrigens ganz grundsätzlich so, wenn wir solche Musterschreiben anbieten. Probier's doch mal bitte. Du musst dich ja jetzt nicht gleich auf einen Rechtsstreit, auf ein Verfahren, auf einen Anwalt und so weiter da einlassen. Das lohnt sich wahrscheinlich bei den Beträgen dann vielleicht doch nicht, weil der Streitwert nicht so hoch ist, ja. Aber denen mal damit zu kommen, und da steht ja dann auch die Rechtsgrundlage, also sprich das entsprechende Urteil drin, das wird schon, sollte schon in ganz vielen Fällen helfen.
Und damit sind wir auch schon fast durch. Du darfst noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern beantworten. Ja. Und die erste kommt von JXNR99. Hey Saidi, Accumulating oder Ausschütter oder Thesaurierer? Sorry für den Knoten in meiner Zunge. Also Ausschütter oder Thesaurierer mit dem Freistellungsauftrag besparen?
Mit dem Freistellungsauftrag besparen. Okay, also bin nicht ganz sicher, wie die Frage gemeint ist, aber wahrscheinlich ist die Frage, ob man entweder oder sowieso und bei einem Ausschütter oder bei einem ausschüttenden oder thesaurierenden ETF einen Freistellungsauftrag einrichten sollte. Und meine Antwort ist dazu, kann man machen, muss man nicht machen. Weil meine alte Antwort ist ja, du musst ja so einen Freistellungsauftrag, da geht schon ein bisschen Hirnschmalz rein, weil du hast ja auch mindestens wahrscheinlich noch ein Tagesgeldkonto, wo Zinsen auflaufen. Dann hast du vielleicht noch irgendeinen anderen Vertrag oder ein zweites Depot oder ein Festgeld oder was weiß ich, oder Bausparvertrag. Und dann musst du deine 1000 Euro per 3-4 Freistellungsaufträge irgendwie verteilen. Und dann musst du noch eine Tabelle füllen. Bank A habe ich so viel erteilt, das geht immer pro Bank, ja. Also übrigens, ne, falls das nicht klar ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Tagesgeldkonto und euer Depot bei einer Bank habt, die mit T anfängt und Rate Republic aufhört, ja, dann reicht ein Freistellungsauftrag. Okay, der Gag nutzt sich ab, ja. Aber ansonsten müsst ihr eine Aufstellung machen, ja. Bank 1 kriegt so und so viel Freistellung auf, Bank 2 so und so viel Freistellung, und das insgesamt darf nicht über 1000 Euro laufen. Ich habe schon vor Jahren beschlossen, dass mir das viel zu nervig ist. Weil ja, ich habe derzeit 3 Banken am Start, eigentlich 4, naja, sagen wir mal 3, ja, die ich aktiv benutze. Mir ist das viel zu aufwendig. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Freistellungsauftrag am Laufen, aber das sind irgendwie 100 Euro, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich muss doch eh jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Da ist es für mich viel einfacher. Ich kriege diese Jahressteuerbescheinigungen von den Banken. In vielen Fällen lade ich mir die nur als PDF mal kurz runter, hack die Zahlen schnell in mein Steuerprogramm rein. Und gut war's, dann brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Und dass ich jetzt im Finanzamt dann von, weiß ich nicht, ja, also irgendwo Steuerabführung, meinetwegen sogar Januar 2023 bis Mai 2024, wo ich die Steuer gemacht habe, ein bisschen irgendwie 112 Euro an Steuern geliehen habe, sozusagen, die ich jetzt wieder zurückbekomme, ist mir total egal. Also da ist mir der ganze Zeit und Nerven sozusagen nicht wichtig. Am Ende kann man sagen, sowohl ein ausschüttender ETF per Vorabpauschale als auch ein thesaurierender ETF per Vorabpauschale als auch erst recht ein ausschüttender ETF per Ausschüttungen nutzen halt die 1000 Euro ein Stück weit aus. Ja, sind ungefähr letztes Jahr waren es 125 Euro pro 10.000 Euro ETF über die Vorabpauschale, und bei einer Ausschüttungsquote von, sage ich mal, 2% wären es vielleicht so 170 Euro an Ausschüttungen pro 10.000 Euro, die da angefallen sind. So, und damit kann man ein bisschen spielen, sich ein bisschen Steuervorteil verschaffen. Aber auch klar die Message an der Stelle, man muss es auch nicht mit dieser Steueroptimierung übertreiben. Wir haben das lang und breit bei Finanztipp durchgerechnet. Am Ende von 30, 35 Jahren Spardauer macht es nicht den Riesenunterschied, ob man jetzt einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden ETF benutzt.
Und die zweite Frage kommt von Domingos-Mbappé. Welche Versicherungen sind ein Muss? Welche sind überflüssig? Unfallversicherung zum Beispiel.
also ich kann jetzt ganze Litanei aufzählen, ich mache es nur ganz kurz. Die wirklichen, also praktisch Muss-Versicherungen sind eine private Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, sofern ich sie irgendwie bekommen kann, oder sonstige Absicherung für meine Arbeitskraft und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Alles andere hängt von der eigenen Situation ab und so weiter. Und eine Unfallversicherung gehört definitiv nicht zum Muss. Das ist, eine Unfallversicherung ist für wesentlich weniger Leute sinnvoll, als man denkt, weil eine Unfallversicherung lohnt sich halt immer nur, wenn ich nach einem Unfall dauerhaft eingeschränkt bleibe. Auf gut Deutsch gesagt, behindert bin, wenn ich das Wort an der Stelle verwenden darf. Und das ist halt nicht so wahrscheinlich, wie viele Leute immer denken. Denn wenn ich in Anführungszeichen auch einen schlimmen Unfall habe, wenn ich mir ein Bein breche oder sonst irgendwie auch im Krankenhaus lande, dafür brauche ich keine Unfallversicherung, weil das zahlt meine Krankenkasse. Und wenn ich, das wäre das Schlimmere, aufgrund eines Unfalls einen Einkommensausfall dauerhaft erleide, mit anderen Worten nicht mehr arbeiten kann, na, guess what, dafür ist meine Berufsunfähigkeitsversicherung zuständig, die natürlich auch den Unfall abdeckt. Unfallversicherung ist vor allen Dingen nur für Leute, die erstens unfallgefährdeter sind und zweitens halt andere Abdeckungen nicht haben. Das könnten zum Beispiel Rentner sein oder Hausmänner oder Hausfrauen, ja, die eben keinen richtigen Beruf haben. Bei Kindern kann man eventuell drüber nachdenken, wobei das auch nicht besonders wahrscheinlich ist. Und dann vor allen Dingen halt bei allen Leuten, die in ihrer Freizeit was Gefährliches machen, ja, also Risikosportler, wozu meiner Meinung nach auch Motorradfahrer.
Wir haben natürlich einen Ratgeber zu sinnvollen Versicherungen, den packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes, da könnt ihr das super unkompliziert nochmal nachschauen und der sagt euch auch, wann welche Kann-Versicherung denn sinnvoll sein kann. Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank dir, Saidi, und vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen und Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, ganz egal, wo du unseren Podcast hörst oder schaust. Bis zum nächsten Mal.
Dafür sage ich auch danke, vielen Dank für Bewertungen und Emil, vielen Dank für die Vorbereitung der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.